Also das steht jetzt alles in Kapitel 7 im Skript, beziehungsweise wird dort stehen. Ja, letztes Mal, das ist mir ja misslungen, also doch noch mal ganz kurz mit diesen ganzen Symmetrien, wie man also diese kovariante Ableitung wie man die also sich herleitet. Also wir Physiker lieben es ja mit Spalten- und Zeilenvektoren zu arbeiten, also mit Komponenten in irgendeiner Basis. Ja, und das soll sein, das hier sind, jedes Ding ist ein Dirac-Spinor, also im Pfadintegral Grassmann-wertig. Und ja, das soll sich transformieren unter, das nennt sich dann fundamentale Repräsentation, also fundamentale Darstellung. Der SUN. Und um jetzt diese Kovarianten, und zwar unter Lokalen, also Psi also das Psi von x soll übergehen in Psi Strich von x und das soll sein ein V von x Psi von x, wo V halt eine solche SUN-Matrix ist. An jedem Raumzeitpunkt. Und naja, jetzt ist der Lagrangian oder in unserem Fall freie Dirac-Felder, da ist der Lagrangian ja, Fermion I del slash minus M. Ja, ist klar, damit die ganze Geschichte symmetrisch ist, erstmal unter globalen Trafos, wo also das V nicht von X abhängt, ist klar, jedes dieser Felder muss dieselbe Masse haben. Also man darf sich für SU3 hier auch QCD vorstellen, dann sind das halt die Quarks. Ja, und das sind die Farbladungen, also drei, jedes Quark trägt eine Farbe und die kann drei Werte annehmen, rot, gelb, grün oder rot, grün, blau oder ja, wie auch immer. Und naja, gut, die Frage ist halt jetzt, wie macht man dieses Ding, was unter globalen SUN-Trafos symmetrisch ist, wie macht man daraus was unter solchen lokalen Trafos symmetrisch ist? Und da ist die Idee, wir führen erstmal einen basisunabhängigen Vektor Psi, deswegen mache ich da so einen Underscore drunter, Psi I. Ja, und die leben in diesem Farbraum und das ist halt eine beliebige Basis an jedem Raumzeitpunkt. Und dann ist halt die Frage, wie ich hier jetzt das Ding hier ableite. Naja, dann ist halt der Witz, dass ich auch diese BIs ableiten, also dμ. Thank you. Das sind natürlich wieder Vektoren, die sich durch die Basis ausdrücken lassen. Ja, und das, ja gut, und das mache ich wie folgt. An jedem Raumzeitpunkt ist dieses Ding eine Orthonormalbasis. Also muss ich nur definieren, wie ich von irgendeinem Referenzpunkt nach x komme. Ja, und jetzt ist klar, dann ist das d mü bi von x. Und das soll sein, dass u, das soll natürlich auch wieder in sun sein. Und natürlich ji von x jetzt muss ich hier gucken mit meinen ganzen Indizes u hoch minus 1 von x Ja, wenn ich das wieder rückwärts rückgängig mache und will ich ein BJ von 0 haben, muss ich die Inversen nehmen und so transformieren. Also kann ich das hier kurzerhand schreiben als u hoch minus 1 d mu u. Ja, wenn ich das, muss ich hier rüber denken, wenn ich das in Matrix-Vektorweise schreibe, habe ich u hoch minus 1 kj d mu u j i. Gibt mir also die Matrix k i te Komponente b k von x. Ja, dann schreiben wir das auch hier hin. Ja, und wenn ich das hier muss ich mit Psi oben i multiplizieren und dann ist das dieses ganze Ding mal Psi. Ja, und jetzt kann ich statt k wieder i schreiben. Ne? Also definiere ich mir eine kovariante Ableitung, die jetzt auf diese Spaltenvektoren wieder wirkt. Ja, und die sollen sich ja jedes Mal auf diese Basis bi von x, also die raumzeitabhängige Basis, beziehen. Dann definiere ich mir das halt so. Ja, dann ist das d mu psi plus. Ja, und jetzt schreibe ich dieses Ding als IG A mü Psi. Und das IG A mü, das kann ich schreiben mit Hilfe von einer Basis für solche Matrizen. Und das ist gerade u hoch minus 1 d mü u. Ja, dann, das hatte ich ja letzte Woche ganz gut hinbekommen. Also man kann zeigen, dass dieses Ding hier eine Anti-Mietzsche Matrix ist. Also das A und die TA ja, dazu muss man halt nur wissen, SUN, Matrix U heißt U hoch minus 1, ist dasselbe wie U adjungiert. Ja, und dann kommt U adjungiert U gleich 1. Und damit ist D mü U adjungiert U. Gleich, ja, also wenn ich das ableite, kommt 0 raus und jetzt bringe ich das halt auf die andere Seite. Ja, aber die Seite kann ich auch schreiben als U Dagger D mü U adjungiert. Und dann sehe ich es, ja, dass diese Matrix adjungiert minus diese Matrix ist. Das heißt, die ist anti-hermitisch und dann, weil hier ein I steht, ist also das A bzw. diese TAs hermitisch. Und weil die Determinante 1 ist, voraussetzungsgemäß, also det U, daraus folgt, dass die Spur von dieser Matrix A mü. Vielleicht sollte ich da auch noch ein Dächlein drauf machen, weil es eine Matrix ist. Oder unten, ist egal, ist 0. Und daraus folgt dann halt, es gibt, das hatten wir ja letztes Mal abgezählt, also es gibt n Quadrat minus n halbe. Nee, n Quadrat, falsch, das war die Zählerei, ich muss es richtig, die richtige Zeile finden. Genau, n Quadrat minus 1 unabhängige TA, also das ist im Sinne von einem reellen Vektorraum. Ja, weil das A mü hermitisch sein muss, müssen diese A's hier, diese A mü A, die Komponenten von diesem Eichfeld, was es natürlich jetzt wird, das muss reell sein. Also A mü A reell. Und A läuft von 1 bis n Quadrat minus 1. Also haben wir für die QCD 3 Quadrat minus 1 gleich 8 Gluonen. Ja, und was physikalisch ist klar, hier steht dann, ach so, das L F Gauge Bosons I oder wie auch immer man das nennen will, das ist dann das M, wo das dμ Psi, das hatten wir ja gerade definiert, ist die normale partielle Ableitung plus IG AA mü TA Psi. Ja, und was bedeutet das? Das hier ist ein Antiquarkfeld und das ist ein Quarkfeld. Und in, also bei SUN für n größer gleich 3 ist die Transformation von den Quarks und den Antiquarks sind wirklich verschiedene Darstellungen. In der SU2, da gibt es nur eine zweidimensionale Darstellung, da sind die zueinander ähnlich, lassen sich also durch eine unitäre Trafo ineinander überführen, das ist aber bei SU3 und höher nicht mehr der Fall. Also ist Farbe und Antifarbe wirklich verschieden. Und diese Gluonen-Dinger, diese 8 Felder, die kombinieren immer ein Anti, also die sind sowas wie ein Dipol, ein Farbdipol. Also die haben sozusagen ein Ende, eine Farb- und Antifarbende. Aber es gibt nicht 9, könnte man ja denken, es gibt 3 mal 3. Das wäre dann U3. Aber die 9. Kombination, also wenn ich immer, wenn ich alle 3 Farben, Antifarben addiere, das ist dann ein Singlet, also ein neutraler Zustand und der koppelt nicht. Soll er nicht. Ja? Also das ist, deswegen nimmt man SUN und nicht UN. Weil UN kann ich schreiben immer als eine U1 Kreuz, eine SUN und dann habe ich ein zusätzliches und völlig unabhängiges abelsches Eich U1 Eichfeld. Sowas gibt es natürlich auch. Am Standardmodell, die elektroschwache Theorie, da hat man eine U1 Kreuz SU2. Okay, was brauchen wir noch? Den Rest. Ach so, das hatten wir auch. Also man kann immer eine Basis finden, Basis für SUN-Generatoren. Also natürlich die Lie-Algebra zur SUN, die werden aufgespannt von den TA. Und dann kann man zeigen, für bestimmte Sortengruppen, nicht-abelische, halbeinfache Gruppen, kann man immer eine Basis finden, so das gilt Trace TA TB gleich 1/2 Delta AB. Dieses 1/2 legt die Normierung fest von denen. Ja. Und dann folgt auch, dass die Kommutatoren, die brauchen wir auch gleich, diese FABC, die sogenannten Strukturkonstanten, der SUN. Und das Ding ist, wenn man diese Basis wählt, diese Cartor-Basis, dann ist das total antisymmetrisch. Ja, bei der SU2 kennt man das, das ist wie bei der Drehgruppe, das ist Epsilon ABC. Also einfach der total antisymmetrische Tensor und dann hat man hier einfach Drehimpulsvertauschungsregeln. Ja, die SU2, die fundamentale Darstellung, die ist gerade die Spin-Darstellung mit einem Weilspinor und das sind gerade, also da ist dann TA gerade 1/2 Sigma A, wo Sigma A die Pauli-Matrizen sind. Das kann man sich vielleicht dann leichter merken, weil man da vertraut damit ist. Bei der SU3 hat man Also diese genaue Gruppenstruktur brauchen wir zum Glück nicht. Ja, bei der SU3, dann gibt es die Gell-Mann-Matrizen. Und die hängen mit unserem TA zusammen als ein halb Lambda A. Ja, das ist analog zu den Pauli-Matrizen, haben dann die Gell-Mann-Matrizen. Und die T sind ein halb, damit man diese Normierung hat. Okay, jetzt, das war in die Hose gegangen letzte Woche, weil da auch wieder mal ein Typo war im Skript. Der ist mittlerweile behoben. Transformationsverhalten. Und zwar unter lokalen SUN-Trafos. Ist in unserem Formalismus hier ganz einfach, weil was bedeutet so eine Trafo, wenn ich, wo steht's hier? Wenn meine Spalten in eine neue Spalte übergehen nach dieser Regel hier mit einer SUN-Matrix V von X, dann bedeutet das in dem für den invarianten Formalismus, dass ich einfach eine neue Basis wähle. Und zwar muss ich das andersrum machen, als es vorher im Skript stand, deswegen ist das letzte Woche so kläglich gescheitert. Ich muss die alte Basis als Linearkombination der neuen schreiben. Hallo? Naja, aber andererseits gibt es dann auch neue Connections, Zusammenhänge, also das kann man auch differentialgeometrisch deuten als affinen Zusammenhang, also ich transportiere meine Basis von irgendeinem Ausgangspunkt, hier habe ich den Ursprung gewählt, transportiere ich mit so einer Vorschrift an den Punkt X. Ja, und da gibt es natürlich jetzt wieder eine neue Transportmatrix. Ja, das soll sein pk' von 0 u'kj von x und dann steht natürlich immer noch hier vji von x und da liest man sofort ab. Jetzt muss ich lieber wieder spicken. Da liest man jetzt sofort ab, wenn ich das wieder schreibe. Ja, das kann ich jetzt wieder schreiben. Moment, langsam. L. Jetzt brauche ich noch einen Index. L. K. Ja, das ist nichts anderes als von 0 an der Stelle x gleich 0. Das ist natürlich nichts anderes als bk', wie es sein soll. Ja, und dann den Rest muss ich abschreiben. u'kj und jetzt kann ich ablesen, jetzt muss ich das ganze Ding hier. Ja, da steht B an der Stelle 0 und da steht B an der Stelle X, also ist das meine ursprüngliche U von X. Welcher Index ist das jetzt? LI. Muss auch so sein, LI. Also jetzt wieder bequem, Matrix-Vektor-Schreibweise UX. oder umgekehrt U'. Jetzt muss ich wirklich überall x hinschreiben. Muss ich einfach nur von links mit v von 0, von rechts mit v hoch minus 1 von x multiplizieren, überall noch Dächlein. So. Und jetzt klappt das auch mit der Herleitung von dem, sich das Eichfeld transformiert, das IGA Strich μ, das ist natürlich definiert mit der neuen Matrix. Ja, und jetzt setze ich das da ein und nach einer längeren Rechnerei kommt also raus, dass das gleich ist v d μ v hoch minus 1. Und wenn man das dann anwendet auf diese Spaltenvektoren, dann sieht man, dass d mü Strich psi Strich gleich ist v d mü psi. Und das ist genau das, was wir wollen. Denn sieht man natürlich das wieder nicht. Also dann brauche eigentlich nur den Teil betrachten, weil der Massenterm, der ist eh invariant, ja, weil da das V quer, das Quatsch, das Psi quer, das kann man auch noch mal im Hinterkopf haben, also das Psi transformiert sich ja doch Psi Strich von x von x, psi von x und das psi quer von x. Ja, da brauche ich nur dieses Ding hier queren. Und das v, das stört sich nicht irgendwie an Dirac-Indizes. Und dann ist das einfach psi quer von x. Ja, die Gammas vertauschen alle mit dem v. Und was dann letztlich rauskommt, ist einfach, dass sich das mit der konjugiert komplexen oder mit, nee, Quatsch, mit der inversen, beziehungsweise mit V-Dagger transformiert. Ja, weil SUN V-Dagger ist das Inverse von V. Und jetzt ist klar, wenn ich dieses Transformationsverhalten beachte, hat das genau die richtige Struktur. Denn dann ist dieser Term Psi Strich quer Psi I Del Slash Strich Psi Strich, das ist dann gerade Psi quer V Dagger. Und haben wir gerade gezeigt, dass Dels D slash V D slash ist. Psi. Ja. Und na gut, jetzt cancelt sich das hier. Das V und das V-Dagger canceln sich, also habe ich hier in der Tat einen invarianten Ausdruck unter lokalen Trafos, wobei sich das Eichfeld Wo war es? Irgendwo steht es, das Eichfeld. Da. Das Amü-Strich. Wie rum war es? Jetzt muss ich gucken. V. Ja. Oder das V hoch minus 1 ist auch das V-Dagger und deshalb ist das Ding ja auch wieder von der richtigen Art. Nämlich ein, das Ding ist ein anti-Hermitsches Feld wieder. Also ist das zusammen wieder Hermitsch, wie es sein muss. Ne? Dann, naja, gut, das Eichfeld, das soll auch noch Dynamik kriegen und das muss ich aber machen. Also was man sich, also differentialgeometrisch ist das hier der affine Zusammenhang. Also das ist so, was das erklärt mir, wie ich von einem Raumzeitpunkt kovariant zu einem infinitesimalen nächsten Punkt komme. Und diese Komponenten hier, A, μ, wo sind sie? Ja, also das Ding ist natürlich A'μ TA, das ist sowas wie die Christoffel-Symbole. Transformieren sich halt auch nicht unter einer adjungierten, also wenn es nur das gäbe, dann wäre es unter der adjungierten Transformation. Tut es aber nicht, es gibt diesen Zusatzterm. Und deshalb brauche ich eine Kovariante. Ja, irgendwie ein kovariantes Konstrukt aus diesen Eichfeldern und dessen Ableitungen. Und da weiß man aus der Differentialgeometrie eine Möglichkeit ist, man guckt sich an den Kommutator dieser kovarianten Ableitung. Ja, das muss man dann hinschreiben, das wirken lassen auf Psi. Und naja, der langen Rechnung kurzer Sinn ist dann, da kommt raus, wenn man das jetzt in diese Komponenten umschreibt, die T's sind ja zum Glück unabhängig von Raum und Zeit. Kriegt man sowas wie in der QED, aber weil ja halt die T's nicht kommutieren, sondern die haben diese Kommutatorregeln. Und dann kriegt man hier noch einen Zusatzterm I minus G F A B C A B μ A C μ. Man kann in der Tat zeigen, ist auch eine längere Rechnung und auch aber wirklich nur Algebra, diese Dinger, die transformieren sich, muss ich nur das A' einsetzen und das hier und dann cancelt sich das Zeugs, was nur von den Vs hier abhängt, netterweise weg. Und das F-Menü, das transformiert in der Tat nach der adjungierten Transformation oder adjungierten Darstellung, also sozusagen die Darstellung dieser Eichgruppe auf sich selber. Kann ich immer machen, wenn ich eine Gruppe habe und dann kann ich das Gruppenelement mit irgendeinem anderen Gruppenelement mit so einem Konstrukt hier in neues Gruppenelement transformieren und das gibt mir dann eine Abbildung in der Gruppe und das nennt sich die adjungierte Darstellung. Weil unsere oder der Vektor, das ist eigentlich eine Lie-Algebra und da habe ich eine Vektorraumstruktur. Ja, die infinitesimalen Gruppen, die bilden eine Algebra, also eine Vektorraumstruktur mit dem Kommutator als Lie-Klammer. Und dann ist das hier, definiert das eine lineare Abbildung zwischen Gruppenelementen oder Lie-Algebren-Elementen, damit halt auch eine lineare Darstellung und die heißt adjungierte Darstellung. Jetzt haben wir es. Also, was kann ich machen? Naja, ich schreibe einfach halt, das Ganze ist natürlich inspiriert von der QED. Ich benutze jetzt einfach hier diesen Feldstärke oder nee, Kleintrace. Ja, das meint die Spur über diese Farbfreiheitsgrade. Und das ist natürlich ja, wenn ich die Spur, wenn ich das F, ach je, das F ist natürlich jetzt wieder, FA-TA. Und wenn ich das da einsetze und beachte diese Definition oder diese Normierung hier, dann komme ich dahin. Also das sieht erstmal aus wie QED, ist es aber nicht, weil dieses F enthält auch einen quadratischen Term hier in den Vektorfeldern. Das heißt, quadriert gibt es neben dem normalen kinetischen Term, also den hier im Quadrat, gibt es auch noch drei Gluon-Wechselwirkungen, dieses da mal das und dann natürlich auch noch das im Quadrat, also vier Gluon-Wechselwirkungen. Das ist der große Unterschied zur Abelschen Eichtheorie, zur QED, dass diese Eichfelder miteinander selber wechselwirken, zwingend. Und was auch zwingend ist, dass diese Selbstwechselwirkung, da steht ja G drin, ja, also hier, da in dem F steht ja das G, das wir eigentlich hier eingeführt hatten. Wo ist es? Wo ist denn jetzt der Lagrangechen wieder? Also hier in dem Term kommt er auch vor und da steht dann halt ein minus GA slash gesandwiched mit Psi bar Psi. Das heißt, das ist die Kopplung zwischen einem Gluon und den Quarks und die ist zwangsläufig dasselbe G. Also beim Abelschen Feld, erstmal kann jedes Objekt kann irgendeine elektrische Ladung haben. Ist hier nicht so, dass es universelle Kopplung ist hier zwingend. Also das haben wir erstmal hergeleitet. Irgendein Eichfeld habe, so ein nicht-abelisches ist es selbst wechselwirkend mit einer Kopplungskonstanten G und dieselbe muss ich verwenden für alle Materiefelder. Können nur verschiedene Darstellungen kann ich noch wählen. Der QCD ist es halt die fundamentale und deswegen habe ich das mit der fundamentalen Darstellung gemacht. Also, ja, nicht-abelsche Eichtheorie. Ach so, und die Beschreibung, dass man einfach, dass man nimmt einen freien Materie-Lagrangechen und ersetzt halt alle partiellen Ableitungen durch Eichkovariante, das nennt sich minimale Kopplung. Und naja, eigentlich kann ich mir vorstellen, es gibt noch höhere Terme. Aber wenn ich das mache, dann wird die Theorie zwangsläufig nicht renormierbar, also schon naiv vom Power Counting her. Also jetzt kann man zusammenfassen, was wir gerade gemacht haben in diesen Lagrangechen. Ja, das ist der kinetische Term plus Dreier- und Vierer-Gluonen-Wechselwirkung und dann habe ich noch ein Psi quer und jetzt schreibe ich diese kovariante Ableitung aus. Da habe ich das normale Del Slash plus IGA A mü oder A Slash ATA Psi. Jetzt kann ich mir vorstellen, man kann hier noch irgendwie, hier kann man sich auch noch beliebige höhere Terme ausdenken und hier auch, aber die sind alle nicht mehr renormierbar. Ja, ich muss also alle. Es darf keine Kopplungen geben, die negative Energiedimension haben. Ist hier nicht der Fall. Das G ist einfach eine dimensionslose Kopplung. Ist ein
masseloses
Quarzgewölbe? Ah, den habe ich nur vergessen. Ja, und natürlich alle Massen müssen gleich sein. Die muss hier sein, ja. Und die eckige hinter dem M. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr gut. Ja, Quantisierung, das haben wir auch schon mal mit der QED gemacht. Nur ist es jetzt leider nicht mehr ganz so trivial. Oder das Endergebnis ist nicht mehr so trivial. Ja, das war diese Argumentation. Ich muss muss die Eichung fixieren. Ja, weil ich integriere halt, ich meine natürlich, das Pfadintegral ist eh immer unendlich, aber hier integriere ich über was Redundantes. Also jedes Feld oder ja, diese ganze Menge von Feldern, also bis jetzt haben wir Psi und A, wenn ich die Eich transformiere, das beschreibt exakt dieselbe physikalische Situation. Und entsprechend integriere ich über viel zu viel. Also weil an jedem Raumzeitpunkt kann ich eine Eichtrafo machen. Und über all die integriere ich, aber es trägt immer das Gleiche bei. Ja, also ist die Idee, ich will nur einmal pro Eichorbit, nennt man das. Also ich gebe irgendein Feldset vor, Psi und A, und betrachte alle Felder, die durch eine lokale Eichtrafo daraus hervorgehen. Das nennt sich der Eichorbit. Und jedes Ding in diesem Eichorbit beschreibt dieselbe Physik. Ja, das ist also so eine Äquivalenzklassenbildung, und ich will nur einmal über jede Konfiguration. Und da fixieren wir die Eichung. Das macht man auch wie in der Abelschen Theorie. Jetzt habe ich nur im Allgemeinen, ich will auch lokale Constraints haben, damit meine Theorie am Ende lokal ist, und das kann abhängen eigentlich von all den Feldern, die in der Theorie vorkommen. Die nenne ich mal kollektiv Phi. Ja, und das kann irgendein gegebenes Feld CA sein. Dann hatten wir gesehen, man braucht so was wie eine Determinante. Das ist ein Funktional, oder das hängt natürlich ab von der Wahl dieser Eichfixierung. Also definiere ich mir ein Funktional, integriere über jede, also das ist jetzt eine lokal, wirklich ein Pfadintegral. Also ich integriere über diese Eichgruppe und fixiere halt also ich wähle aus allen U's eine aus, indem ich diese Delta-Funktion hier reinschreibe. Und dann, was man auch zeigen kann, mal diesen halb einfachen kompakten Lie-Gruppen. Es gibt kovariantes Maß. Oder ja, V. Und das nennt sich Haarmaß. Ja, und das benutze ich hier implizit. Das hat nichts mit Haar zu tun. Der Mann, der das erfunden hat, der hieß so. Ja, und das, ja gut, und weil das hier gilt, ist dieses Ding eichinvariant. Denn was passiert, wenn ich ein Delta G hoch minus 1 ausrechne, für, wenn ich all diese Felder, wenn ich die einer Eichtrafo unterziehe, wie die, V hieß es da unten, Skript steht jetzt U'. Und was damit gemeint ist, das muss man halt nachgucken. Ja, das ist hier, das Psi kommt im Allgemeinen nicht vor, aber das A, das transformiert sich halt wie da angegeben unter V. Wo war es denn? Da, so transformiert sich das A, ne? Und dann setze ich mal das da ein, das Transformierte, und dann steht da definitionsgemäß Phi V. Das habe ich hier vergessen, das ist natürlich Blödsinn. Also hier steht der Eichorbit. Ja, ich nehme irgendein Phi und transformiere es mit U und integriere über alle U und die Delta-Funktion fixiert mir das U. So ist die Logik. Jetzt muss ich natürlich hier Phi V einsetzen. So, und dann, ja gut, jetzt mache ich eine Substitution U' gleich VU. Und naja, jetzt ist du gleich du' wegen dieser Invarianzeigenschaft. Und hier steht jetzt genau das da, was in der Definition stand, weil hier steht sowas wie Phi VU, das ist aber U'. Ja, also das ist natürlich jetzt wieder oder funktional so. Ja, das heißt mit anderen Worten, das Delta G ist ja auch eine Eichinvariante oder ein eichinvariantes Funktional. Also, jetzt können wir unser Pfadintegral hinschreiben, wenn ich wieder zeitgeordnete Produkte habe von irgendwelchen Eichinvarianten. Operatoren, ist das irgendeine Konstante, dann Integral über alle meine Felder, dann steht da das Produkt von dem, was da vorher Operatoren waren, sind natürlich jetzt normale C- oder Grassmann-Zahlen und dann steht da meine Wirkung. Das ist aber halt, wie gesagt, naiv und da integriere ich über ganz viele überflüssige Eichorbits. Also was mache ich? Ich schreibe noch die Delta-Funktion hin. Wo haben wir es denn? Langsam. Ja, also ich schiebe einfach eine 1 ein. Wo ist denn das jetzt? Hier. Ah, also Delta G und damit es auch wirklich eine 1 ist, muss ich hier ein Delta G dazu schreiben. Das ist jetzt natürlich noch ungeeignet für Störungsrechnung. Wenn ich, da will ich ja gerne einen lokalen Lagrangechen übrig haben, der da in diesem, der da hier dann insgesamt irgendwie hier in so einem Exponential steht. Also das soll eine lokale Lagrangechen integriert über Raum und Zeit stehen. Und das geht halt auch wie, Moment, was muss ich jetzt wischen? Das hier muss ich wischen. Das würde ich nie eingehen, weil da gewinnst du, weil deswegen macht man ja diesen ganzen.
Ja, aber ich meine, also im Prinzip hängt doch der Schritt, wenn ich von Rausdruck starte, in meine Herleitung.
Ja, hast du eine bessere Herleitung? Es wäre schön. Ich meine, man kann natürlich Operatorquantisierung machen und dann wird das sehr kompliziert, aber etwas strikter. Aber es ist Das kann ich machen.
Ja. Das geht, aber so für allgemeine Eichungen bin ich nicht überzeugt, dass das überhaupt funktioniert.
Gut, es gibt natürlich Probleme. Es gibt auch mehr Probleme als im Abelschen Fall. Aber wollte ich jetzt heute nicht machen. Also es gibt dieses Kriepoff-Problem und. Genau das. Genau das kommt jetzt.
Was ich halt gemeint habe, ist halt, dass der ursprüngliche Ausdruck nicht funktioniert, weil du hast halt dadurch, dass die A's nicht unabhängig voneinander sind, kannst du gar keine vollständigen Einsen konstruieren, sodass du überhaupt zu dem Farbenmetall ausdruck hinkommst. Du hast keine unabhängigen Sets dadurch, dass deine verschiedenen A's nicht unabhängig voneinander sind.
Stimmt alles. Kann man, wie gesagt, also. Man kann sowieso nicht rigoros quantisieren. Ja. Man kann sich nur davon überzeugen, also man kann es ein bisschen sauberer machen, man kann eine Eichung wählen. Ich glaube, Coulomb-Eichung ist immer gut, auch im nicht-abelschen Fall. Und dann ist die Eichung vollständig fixiert in der klassischen Theorie und die kann ich dann quantisieren. Und dann kann ich auch ein Pfadintegral herleiten, das ist furchtbar, weil es nicht kovariant ist. Und dann kann ich hinterher wieder all diese Faktoren einschieben. Das ist die saubere Variante, die dauert aber länger zugegebenermaßen. Ich weiß nicht, ob ich die in meinem Skript, ich muss mal gucken, ob die da drin steht. Ich glaube es eher nicht. Machen erstmal alle Augen zu. Genau, was will ich jetzt? Jetzt will ich Genau, jetzt will ich Jetzt mache ich genau das. Jetzt will ich ich kann ja hier irgendwelche Faktoren einführen. Dieses N ist jetzt kommt nämlich auch wieder Handwaving. Dieses N ist sowieso undeterminiert und auch divergiert auch erstmal. Wenn ich das ausrechnen will, muss ich wirklich was tun. So ähnlich wie bei den Anomalien, wie wir das gemacht haben. Das sind dann, also wenn man Gaußsche Integrale hat, sind das immer irgendwelche Determinanten, die auch mal erst nicht definiert sind. Ja. Muss man dann regularisieren und ja, alles Mögliche treiben. Aber ich kann jetzt argumentieren, da ich sowieso die Eichung fixiere mit meinem Delta, kann ich auch sagen, ich gewichte das. Ja, das ganze Ding sollte ja von diesen Cs nicht abhängen, also gewichte ich das Ganze nochmal. Irgendeine neue Konstante, die schmeiße ich da rein. Das haben wir alles, d phi, die Eichgruppe, und dann gewichte ich halt nochmal über c. mit einem beliebigen, was will ich haben, minus i Gauss ist immer schön. Wenn ich das Ding hier linear mache in den Feldern, kriege ich dann hier ein Gauss-Feld. Ja, und der Rest ist genau, was da steht. Also die ganzen Operatoren, deren Erwartungswert ich will. Dann, was haben wir alles? Wir haben ein Delta. Ich schreibe das mal abgekürzt jetzt so. Dann haben wir ein Na, wo bin ich denn jetzt? Dann haben wir hier ein Exp oder ein Delta G. Dann unser Exp von der ursprünglichen Wirkung. Und ja gut, jetzt hier habe ich sofort integriert. Moment, langsam, irgendwas. Langsam, man muss hier hinschreiben, GI, GA. Im Quadrat, so. Ja, und jetzt genau, und jetzt pickt mir diese Delta-Funktion zusammen mit dem DU, pickt mir genau das Feld Phi raus für U gleich 1. Also kriege ich hier jetzt raus. Das natürlich integriert über, also hier steht eigentlich noch ein x und das hier jetzt integriert über x. Ja, und dann habe ich sowas wie i d4x, mein ursprünglicher Lagrangien minus das sind alles Funktionale von Phi. Lokale Funktionale von Phi und das hat jetzt genau diese Form bis auf dieses Ding hier. Dann, wo habe ich das jetzt wieder stehen? Genau, jetzt beschäftigen wir uns nochmal mit diesem Delta. Und zwar kann ich das U, das da auftaucht, wo steht es hier, dieses U, das kann ich jetzt schreiben in dieser Standardform. Und dann kann man zeigen, dass du in der Parametrisierung ist, dass du einfach gerade d chi. Genau, also, wie geht das? Die langsam. Also das Delta g hoch minus 1. Das will ich jetzt gern schreiben, dass ich diese Delta-Funktion ausführen kann. Also ich nehme an, was auch übrigens wieder Handwaving ist, ich kann dieses GA wählen, dass das eindeutig ist. Also wenn das, wenn ich die Gleichung GA gleich CA löse, nehme ich an, U ist eindeutig bestimmt. Und dann kann ich also U und G kann ich G als neue Integrationsvariable einführen. Habe aber natürlich eine Determinante. Funktionaldeterminante. Und jetzt schreibe ich statt U das Chi hier. Also das ist in der Tat identisch D Chi. Kann man zeigen, dass das definiert mir halt gerade so ein H-Maß. Und man kann auch noch zeigen, das H-Maß ist eindeutig. Bis auf Konstanten natürlich, die aber alle hier in dem, solange ich nicht Finite Temperature Theory mache, ist diese, das Ding hier wurscht, weil ich sowieso nachher raus normiere. Habe ich jetzt alles hingeschrieben, klar, und dann ist das hier natürlich trivial. Dann kriegt man hier, und es soll so sein, dass die Phis für U gleich 1 bzw. Chi gleich 0, die sollen diese Gleichung lösen. Dann kriege ich also am Ende raus Determinante Delta Chi B Delta GA an der Stelle Chi gleich 0. Oder inverser funktional Determinante ist, oder nee, Quatsch, die Determinante vom inversen funktional ist gerade Delta. Also ist das Delta G Delta G ist also gerade das Inverse, also det ja, also alle Chis gleich 0. Und das ist sehr bequem, denn was heißt das? brauche in mein G nur eine infinitesimale Trafo einsetzen, Eichtrafo mit Chi von X und das ausrechnen. Machen wir mal als Beispiel habe ich denn das hier irgendwo als Beispiel? Da ist ganz viel Formalismus noch. Was ist denn hier? Ich wollte ein einfaches haben. Ach herrje, was habe ich denn hier alles gemacht? Ja, machen wir mal. Ich hoffe, ich kriege das hin ohne. Was ich eigentlich machen will, ist dann natürlich Background Field Gauge. Aber machen wir mal als Beispiel, wenn ich nämlich jetzt hier ein... Wenn ich hier jetzt ein lineares Funktional wähle, also zum Beispiel GA soll nur von A abhängen, ja, wie bewährte Coulomb, bewährte Lorentz-Eichung. Und dann, ja, was brauche ich? Ich brauche GA. Um die 0, um Chi gleich 0 rum. Also ich mache eine infinitesimale Eichtrafo. Ja, was ist das? Das war dieses VA V hoch minus 1. Irgendwo muss ich das doch hingeschrieben haben. Genau. Was kommt da raus, wenn ich das einsetze? Wo stand es? Irgendwo stand es. Ist schon wieder weg. Also da war die große Eichtrafo, die war wenn ich jetzt das so hinschreibe, war das Plus oder Minus, langsam Minus. Dann ist das A gewesen. Und das überträgt sich auf eine infinitesimale Trafo, wenn ich das V halt schreibe als E, als das, als E hoch minus IG Chi TA. Gut, hier genauer gesagt auch A, T, A. Dann kommt da raus machen wir es so rum, D, Mü, Chi ich das echt nirgends hingeschrieben. Sehr schlecht. Doch. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich das nach hier. Man muss mal aufpassen. Jetzt müssen wir erstmal dGa x d chi b von x Strich. Sind wir mal ganz vorsichtig. Ja, was gibt mir das? Das gibt mir aufpassen. Das ist x und jetzt, wenn ich das ableite, gibt mir das natürlich ein Box nach x oder d, wenn wir dimensionale Regularisierung machen wollen. G, F, A, B, C. Also das ist der Operator, dessen Determinante ich bilden muss. Und naja, wie kriege ich eine Determinante im Pfadintegral? Ich kann einfach, das ist ja wunderbar, weil das ist ein gaußsches Pfadintegral, gibt mir eine Determinante. Natürlich auch wieder nicht wohl definiert. Wie das dann geht, das hatten wir ja irgendwie letzte oder vorletzte Woche mit dem Beispiel von dieser Anomalie gesehen, wie man da solche Determinanten knackt. Aber hier brauchen wir es anders, denn wie kann ich so eine Determinante ausrechnen? Also, jetzt habe ich genau das weggewischt, was ich brauche. Also, wie war das? In unserem Beispiel war das dg von phi. Ja, und mit dem Großdet meine ich sowohl eine Funktionaldeterminante bezüglich x als auch eine bezüglich als auch eine bezüglich dieser Farbindizes, also Farbmatrix. Und naja, wie schreibe ich das als Pfadintegral? Das ist wieder noch eine undefinierte Konstante mal. Ja, jetzt steht aber Determinante oben im Zähler. Das ist der springende Punkt. Ich brauche ein Gauss-Integral mit zwei unabhängigen Feldern. Die nenne ich wie? Die nenne ich Eta und Eta Stern. Und ja gut, wenn ich ein Gauss-Integral mit normalen Zahlen integriere, dann kriege ich die Determinante in den Zähler, in den Nenner. Jetzt will ich sie im Zähler haben, also sollen die Dinger, das nennt sich Fatier-Popov-Geister, Ghosts, wir schreiben Deutschgeister. Und naja, jetzt schreibe ich das halt hier hin. Ja. Das ist dann exp i eta Stern von x. Ich integriere schon mal über das x'. Dann natürlich noch über x. Ja, und das Ding kann ich ja rüberwälzen auf das Eta. Kriege ich jetzt das richtige Vorzeichen hin? Eigentlich will ich ein Minus haben, also Minus, und hier steht dann Box, ja, wenn ich das hier zweimal rüberwälze, kriege ich kein Vorzeichen, also will ich hier ein Minus stehen haben, Minus Box.
Ich glaube, in deiner ersten Zeile fehlt dir auch eine Ableitung im hinteren Term, weil das Mü ist nicht kontrahiert in dem Term mit der Schlussfolgerung. Es fehlt hier eine Divergenz von A.
Demü. Ich rechne es nachher nochmal nach. Müsste es aber so, ist richtig. Da steht ja ein Demü. Starte ja von Demü. Naja, also der langen Rede kurzer Sinn, was hier rauskommen muss, ist das hier, wobei hier ist halt ein Feld, das ich mit der adjungierten Darstellung transformieren. Also das ist so was wie Demü sowas hier. Ja. Das kommt da raus. Und ja, jetzt bin ich auch hingekommen, wo ich hin wollte. Jetzt brauche ich ja nur noch das hier ein. Ach so, nee, wo, jetzt habe ich, ich habe die falsche Tafel weggeputzt. Also was dann am Ende dasteht, ist mein TCA und so weiter ist gleich das Pfadintegral über. Jetzt kommt's. Irgendeine Konstante, dA. Schreibe ich das mal ausführlich hin, in seiner vollen Pracht. Dann das du, das war weg, das hatten wir mit diesem Gewicht wegintegriert. Und dann stand mein Delta G, das schreibe ich aber jetzt in der Form hin. Das ist ein ganz schönes Pfadintegral hier, dieta Stern dieta. Und jetzt kommt der ganze Lagrangien nochmal. I, na jetzt minus ein halb Viertel f kinetischer Term. Dann ja, das ist praktisch mein S. Ja, Klassik. Eichenvariant, muss man auch immer mal so im Hinterkopf behalten. Dann hatten wir einen eichfixierenden Term, der liest sich jetzt minus 1 durch 2 Xi G Quadrat, das ist aber einfach D mü A mü D im Quadrat. Das ist Gauge Fix. Und dann schließlich noch halt dieses Ding hier. Dann kann man zeigen, kovariante Ableitungen verhalten sich bezüglich einer Integration genau wie normale Ableitungen. Kriege ich ein Plus. Das hier. Das sieht jetzt aus wie ein masseloses skalares Feld mit einer kovarianten Ableitung, das sich nach der adjungierten Trafo transformiert. Ist aber nicht, ist aber wechselwirkend, weil hier steht ja das Eichfeld drin. Ja, deshalb in der QED steht hier einfach eine normale Ableitung, kann ich also wegwerfen. Ja, ist, kann ich auch reinschmeißen in die, geht hier nicht mehr. Ja.
Ich glaube, in deinem letzten Term ist das zu viel. Es kann keine zwei kovarianten Ableitungen sein.
Doch. Wieso? Natürlich. Skalare Felder haben immer ein Feld-Feld-Eich. Feynman Rules. Natürlich. QCD hat zwei Geister. Warte mal. Ja, und ein Geist-Geist-Klu-Klu. Muss sein. Sure. Hier stehen in der Tat insgesamt zwei A's. Ja, und ist auch so. Jetzt habe ich leider die Background Field. Ach, ich habe immer nur die Background Field Gauges hingeschrieben. Es müsste aber. Naja. Ich habe doch hier Box.
Ich bin mir sicher, dass du nur einen Geist-Glu-Vertex in der Reihe hast.
Warum habe ich dann in allen Büchern einen Geist-Geist-Glu-Glu? Nee, Moment, langsam, das scheint Background Field Gauge zu sein. Ich rechne es nochmal nach. Vielleicht hast du recht, vielleicht steht hier nur ein D-Mü. Das heißt, man hätte auch hier nur ein D mü. Stimmt.
Die Ableitung von einem von dem konjugierten Geist.
Nee, du hast recht, das ist nur in der Background Field Gauge so. Okay, ich schreibe es auch hier rein, also das fehlt da definitiv. Gut. Das war's. Also nächste Woche machen wir Background Field Gauge und leiten die wahrscheinlich in knapperer Form als jetzt und leiten aber die asymptotische Freiheit her. Das finde ich gehört irgendwie in eine Renormierungsvorlesung. Ich habe dummerweise diese Standardeichung gar nicht richtig ausgearbeitet. Muss ich noch machen. Dann bis nächste Woche.